Also willkommen zu unserem zu dem Panel oder Lecture Performance Ästhetische Annäherung an die Friedensarbeit im Cyberraum, Aesthetic Approaches to Cyber Peace Work. Und das, was wir in den nächsten 90 Minuten versuchen werden, so hört man, oder? Ist, das gemeinsam vielleicht erschließen zu können, was ich sowohl in dem Petra Kutscher-Vortrag vielleicht versucht habe zu öffnen, das Feld, aber auch unten in der Ausstellung von den Künstlerinnen und Künstlern versucht wurde zu öffnen. Wir sind eine Gruppe aus Köln, Kunsthochschule für Medien in Köln, Alumnis und Studierende, und ich arbeite da als künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter, schreibe da meine Doktorarbeit gerade um ganz grob Krieg und KI, und wir sind allesamt, arbeiten wir in einem Fachbereich, der ist experimentelle Informatik, nennt sich der. Ich stelle euch kurz vor, für die Runde, das ist Anton, Kiel, Pedro, Leon, Lisa, Benita, Bidisha, Mi, Ting. Oh, Naoto, of course, but he's... Und wie ich vorhin schon gesagt habe, sind ästhetische Ansätze in unseren Augen wichtig für die Arbeit als Zivilgesellschaft, in der Friedensarbeit als Zivilgesellschaft, wenn es darum geht, diese Räume, diese Cyberräume versuchen gemeinsam zu erschließen, zu verstehen, um darüber auch einfach politische Entscheidungen treffen zu können. Eben aus dem Grund sind sie wichtig, vielleicht weil sie uns, wie auch vorhin schon angeschnitten, ein bisschen aus dem rationalen Denkvermögen, wo wir gerade jetzt in den Modellen, die in den letzten Jahren, sagen wir mal spätestens mit dem Anfang der Transformer-Modelle, wo wir wirklich nicht mehr mit rationalen Denkvermögen dazu in der Lage sind, eben sie zu erfassen. Und das, was wir machen bei uns an der Hochschule, ist, wir machen ästhetische Experimente, um technische Möglichkeitsräume erschließen zu können. Naja, öffnen zu können, sage ich mal eher, überhaupt erst mal erkennen zu lernen. Und das werden wir jetzt gerade im Dialog, wenn wir das versuchen, mit euch auch zusammen ein bisschen zu erschließen. Das heißt, Naoto wird euch gleich erklären, wie das geplant ist, was wir machen werden, auch wie ihr daran teilnehmen könnt. Also, dass wir das als Dialog heute in den nächsten 90 Minuten versuchen durchzukriegen. Und deswegen reiche ich weiter gleich an Naoto.
So, hallo, jetzt klappt's. Also wir starten, wie Christian auch schon gerade gesagt hat, damit, dass oder jeder von uns Studierenden und Alumni wird sein, ihr Projekt vorstellen. Danach seid ihr herzlich jeweils dazu eingeladen, Fragen zu stellen, wie gerade in der Telegram-Gruppe hier beschrieben. Genau. Mein Name ist Lisa Reutelsterz. Ich bin Designerin und Medienkünstlerin und arbeite in den Intersections, in den Schnittstellen von experimentellen Informatik, Animation und Videokunst, also sehr interdisziplinär. Und inhaltlich beschäftige ich mich hauptsächlich mit, momentan mit Fragen der Technikphilosophie und Maschinenethik und insbesondere damit, wie man Emotionen in Maschinen implementieren kann, da das eben auch ein sehr wichtiger Faktor ist zur moralischen Urteilskraft von Maschinen, zum Urteilsvermögen. Und ich bin da in die Recherche gegangen. Man sieht das hier ein bisschen, ich beziehe mich da vor allen Dingen auf Katrin Misselhorn und Oliver Bendel, aber auch Schriften der oder Publikationen aus der Roboterethik von Janina Loh. Und da tauchen halt super viele Fragen auf in der Recherche, wie auch können Roboter oder können Maschinen überhaupt Schmerz empfinden? Sollten sie das tun? Was macht das mit uns Menschen oder mit unserer Gesellschaft, wenn wir Maschinen Schmerz hinzufügen? Und wie kann das überhaupt praktisch sein, wenn man einer Maschine oder wie kann man einer Maschine überhaupt Schmerz hinzufügen? Und ich habe mich künstlerisch in einer Arbeit angenähert. John and Mary, die seht ihr unten, das ist eine Videoinstallation, gerne auch die Kopfhörer dazu anziehen. Da wurden Texte generiert mit GPT-3, also Gedichte, Essays. Ich habe die dann auch kuratiert. Und dann sieht man auch etwas den Workflow, aus diesen Gedichten Bilder generiert und daraufhin dann wieder Videos. Und diese Videos habe ich dann, diese Clips, einzelnen AutorInnen gegeben, mit der Bitte dazu wieder etwas zu schreiben. Und die hört man dann auch im Voice-Over, deswegen die Kopfhörer. Also man hat ja so eine Verkettung aus Mensch, Maschine, Maschine, Mensch und mir immer wieder als Künstlerin, die das kuratiert und eingreift. Ich habe eine Frage, ich lese einmal vor, does my computer feel pain, although I'm using incognito modus. kurz die Übersetzung. Ist mein Computer, hat der Schmerzen, obwohl du incognito modus hast?
Ich wollte wissen, ob auch wenn ich bei meinem Browser den Incognito-Modus verwende, der Computer aus meinen Sucheinträgen rausfinden kann, dass ich depressiv bin. Und dann empathisch sein kann und mir vielleicht bessere Suchergebnisse liefert. Ja, gut.
Schade, dass es jetzt wieder funktioniert. Ich glaube, im Inkognito-Modus ist das möglich. Dann sollte das, kannst du dich, glaube ich, sicher da drin bewegen. Ja.
Ah, da kam gerade eine Frage aus dem Chat, und zwar
ziemlich direkt,
für den Stream. Sorry, jetzt gibt es hier Doppelmikrofon-Aktion. Und zwar, fördert Informatik Frieden oder Krieg? Ich weiß nicht, ob du das jetzt repräsentativ für alle so schnell beantworten kannst, aber vielleicht hast du eine Meinung dazu? Das ist auch wirklich eine gemeine Frage.
Aber vielleicht hast du eine gemeine Antwort.
Fördert Informatik Frieden oder Krieg? Frieden auf jeden Fall. Also ja, wahrscheinlich schon. Ist ja sowohl als auch. Möchtest du was dazu sagen, Christian?
Naja, das spielt wahrscheinlich mit dem, also die Technikneutralität, die ist ja an, die, in der wir ja gerade in der Cyberkriegsführung die letzten 20 Jahre oder auch in der Drohnenkriegsführung gesehen haben, dass die ja einfach keinen Halt hat. Also dass es ganz klar ist, dass es keine neutrale Technik geht und dass es nicht so ist, dass einfach nur wie der Nutzer eine neutrale Technik benutzt. Also diese, das ist doch immer dieser Feuervergleich oder dieser Messervergleich, wo man jemanden nehmen kann zum Töten oder nicht. Ich glaube, das ist schon so ziemlich jedem in der Runde klar, habe ich also, dass das in unseren, also in informatischen Systemen vielleicht noch nie existiert hat, kann ich nicht sagen, können die Älteren hier wahrscheinlich besser sagen, Hans-Jörg, aber auf jeden Fall definitiv nicht in Technologien zur Cyberkriegsführung, sagen wir mal in den letzten 20 Jahren oder mit dem Aufkommen, wie schon gesagt, in den 90er Jahren, Network-Centric Warfare und wo wir heute gekommen sind. Also fördert Informatik Frieden oder Krieg? Es fördert beides. Punkt.
Ja, ich würde jetzt überleiten zu dir.
Ja, okay. Ich beschäftige mich vor allem mit Algorithmen in sozialen Netzwerken und Informationen und Nachrichten werden in sozialen Netzwerken wahnsinnig schnell verbreitet und geteilt. Dabei sind Instagram und TikTok mit die beliebtesten Informationsquellen von jungen Menschen. Rund 73% der TikTok-Nutzerinnen in Deutschland sind erst zwischen 16 und 19 Jahre alt, weshalb falsche Informationen, die in sozialen Netzwerken kursieren, gerade für junge Menschen wahnsinnig gefährlich sein können. Und die Algorithmen und die Struktur der sozialen Netzwerke diskriminierende und sensationsfördernde Inhalte eher pushen als andere und soziale Netzwerke generell auch nicht wirklich reguliert sind, was wird gelöscht, was wird viel verbreitet und deshalb auch rechte Gruppierungen und verschwörerische Gruppierungen und Parteien und einzelne Personen, Influencerinnen quasi, da eben sehr leicht ihre Inhalte teilen können und das ist so das, womit ich mich beschäftige und benutze da vor allem die Plattform OpenAI, viele kennen die wahrscheinlich und habe da eben sehr leicht einen Propagandabot geschrieben und versuche eben so mit der Interaktion mit diesem Bot und auch mit geschriebenen Text oder generierten Texten von dem Bot so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es, wie leicht das einfach ist und dass eben auch mit Anbietern von eben einem Tech-Konzern wie OpenAI, der irgendwie den Slogan hat, Technology for Good und wir müssen alle aufpassen, aber selber, machen, tun sie nichts dagegen, dass eben harmful Content produziert wird und reproduziert wird. Das ist so. Genau, das könnt ihr euch unten angucken und auch mit dem Bot chatten auf Telegram. Gibt es da Fragen?
Also ich selber benutze TikTok nicht. Ich habe einiges darüber gelesen, aber vielleicht erklärt das nochmal grundsätzlich. Ist das grundsätzlich nur ein Video bereitstellen, also Videos hochladen oder auch Text, Chat oder was kann man da alles machen in TikTok? Vielleicht mal ganz basic für einen alten Mann.
Also TikTok ist eine Videoplattform, aber auf den Videos sind oft auch Texte, also Gesprochenes oder Songtexte, werden da eben auch als Schrift abgebildet. Ich glaube, das war mal auch zeitlich total begrenzt. Also die Inhalte sind auf wenige Sekunden begrenzt. Mittlerweile gehen maximal 60 Sekunden. Ich bin auch keine Expertin. Und das eben auch das Ding, dass eben Informationen und halt auch, auch über Kriege beispielsweise total kompakt vereinfacht in diese kleinen Videos geschnitten werden, die oft wahnsinnig emotional aufgeladen sind. und man auch oft gar nicht erkennen kann, wo ist die Quelle von den Informationen. Sind diese Dinge, ist es eine wahre, ist es eine falsche Information? Das wird da total verschwommen. Und dann dazu kommt noch, dass eben so viel auf einmal ist. Also hier kleine Videos hintereinander und dann kann es halt sein, dass man irgendwie ein Kriegsvideo sieht und danach wieder irgendein Meme mit Hunden. Und das ist auch natürlich wahnsinnig komisch. Genau, das zu vielen und der Algorithmus bei TikTok ist eben auch so, dass quasi jeder da viral gehen kann. Also wenn ich jetzt ein Video mache, was die Algorithmen für gut befinden, dann kann das irgendwie 1 Million Klicks haben und was auf Instagram zum Beispiel nicht so leicht funktioniert. Man bekommt was zugespielt und man kann aber auch abonnieren, wie bei anderen Plattformen auch.
Also beides abonnieren und bekommt was vorgeschlagen.
Ja.
Okay, danke, das war's.
Und Werbung auch.
Ja. Herzlichen Dank.
Genau, hier gibt's auch Fragen aus der Gruppe. Ist TikTok ein Optimierungssystem, das über soziale Verhältnisse optimiert und für wen wird optimiert?
Ich verstehe nicht genau, was mit Optimierungssystem gemeint ist, glaube ich. Also was soziale Verhältnisse optimiert? Nee, also nichts, ich würde sagen einfach nichts mit Optimierung. Also mit dem Amplifier-Effekt einfach, die triggern, ob soziale Netzwerke jetzt in der politischen Meinungsbildung, ob die einen Amplifier-Effekt haben oder der... Ach so, ja, also soziale Medien wie TikTok oder vor allem auch TikTok können klar politische Meinungen beeinflussen, also gerade weil eben viel mit emotionalen Inhalten gespielt wird und affektive Trigger in Einsatz kommen, ja.
Ja, genau, hier ist noch die zweite Frage dazu, welche Regierungen, vielleicht sind aber auch Regulierungen gemeint, können das Problem von Desinformation beheben? Geht das innerhalb der Plattform von Konzernen und brauchen wir nicht kommerzielle oder staatliche Plattformen? Hast du dazu eine Meinung?
Also ich glaube nicht unbedingt, dass eine staatliche Plattform was ändern oder was Probleme lösen würde. Aber ja klar, die Konzerne an sich nutzen, also die Plattformen werden hauptsächlich genutzt, um auch Geld zu machen, um Werbung zu machen. Ich meine, das Berufsfeld der Influencerin oder des Influencers ist ja auch irgendwie vielen bekannt. Und da geht es halt eben oft dann auch nicht nur um Produktvermarktung oder Meinungsvermarktung, sondern halt auch vor allem um Selbstvermarktung. Und ich glaube, wenn die Werbung vielleicht in jeglicher Art und Weise verboten werden würde, würde das Internet zu einem besseren Ort machen, vielleicht. Ja.
Wer ist dran? Ja. Okay, danke für diese interessanten Insights in die sozialen Medien. Ich würde ganz gerne daran anknüpfen, weil ich mich auch mit Large Language Models befasst habe. Wir haben jetzt hier ein schönes Beispiel gesehen von einem Model, das speziell auf Propagandanachrichten trainiert wurde. Ich habe mir so die gängigen Sprachmodelle, die es schon gibt, angeschaut, unter anderem ChatGPT, aber auch ein paar Open-Source-Modelle. Und habe eine Arbeit mit diesen Modellen gemacht. Ich glaube, den meisten Leuten hier ist klar, dass diese Modelle so funktionieren, dass sie durch Text-Input die nächsten wahrscheinlichen Tokens generieren, also in natürlicher Sprache antworten und man dadurch eine Dialogfähigkeit mit Computern oder diesen Modellen erreicht. Das heißt, wir können durch diese Entwicklung in den letzten paar Jahren plötzlich mit natürlicher Sprache mit Computern kommunizieren. Und es ist eben so, dass diese Modelle auf großen Datenmengen trainiert werden, wo teilweise die Ursprünge auch gar nicht so genau klar sind. Also ChatGPT, das Unternehmen dahinter OpenAI, nennt gar nicht so genau, wo diese Daten alle herkommen. Und dadurch, dass diese Daten einfach aus der Masse im Internet stammen, haben diese Daten bestimmte Voreingenommenheiten in bestimmte Richtungen. Das wurde heute auch schon mehrfach erwähnt. Und deshalb verwenden Unternehmen, die diese Models bereitstellen, sogenannte Filter und Feintunings, um die Models in bestimmte Richtungen zu pushen, um bestimmte schädliche Antworten oder Verhaltensweisen auszuradieren. Und genau, somit auch diese Voreingenommenheit in diesen Models bewusst zu beeinflussen. Und ich habe mir genau das angeguckt, indem ich diese Models einen Test durchführen lassen habe. Das ist der sogenannte politische Kompass. Die eine oder andere Person kennt es vielleicht. Das ist ein Test, der seit 2001 existiert und ein Internetphänomen geworden ist. Das sind 64 Fragen, die man beantwortet. Und danach wird man in einem vierachsigen Koordinatensystem eingeordnet zwischen den Achsen links und rechts, also politisch links und rechts und autoritär und libertär. Das Ganze ist natürlich keine wissenschaftliche Methode, um politische Meinung zu repräsentieren. Das sind natürlich ist viel zu niederkomplex dafür, sowas auf vier Achsen zu machen. Aber wahrscheinlich gerade deshalb, weil es so vereinfacht ist, hat sich das als politisches Meme im Internet entwickelt. Und es gibt mittlerweile Reddit-Foren, wo nur solche Memes über diesen Kompass geteilt werden. Und genau, ich habe halt diese Models diese Fragen beantworten lassen. Und dann sieht man, dass diese Models sich in diesem Kompass verorten lassen. Was genau das jetzt heißt, dass diese Fragen zu stellen, ist Teil der Arbeit. Also die Arbeit ist speziell dazu gedacht, offene Fragen zu stellen. Und vielleicht nochmal kurz zu diesem Begriff der Ästhetik. Also es ist so, dass ich mich bewusst diesem Meme bedient habe, weil so ästhetische Praxen wie zum Beispiel das Arbeiten mit Memes einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten bieten als rein wissenschaftliche Arbeiten. Und natürlich muss man dabei beachten, dass diese vierachsige Repräsentation an sich verkürzt ist, aber es eignet sich eben sehr gut dazu, sich durch so ästhetische Praxen an gesellschaftliche Fragestellungen heranzuarbeiten. Weil wenn man dieses Meme sieht, was in dieser Internetkultur weit verbreitet ist und man diese Models da verortet sieht, dann eröffnet das direkten Dialog und Fragen darüber, was genau vor sich geht. Und diese Fragen sind natürlich gesellschaftliche Fragen, die sind zu großen Teilen offene Fragen, die wir noch nicht vollständig beantworten können. Was ich aber in der Arbeit erkannt habe, ist, dass es so ist, dass wir Menschen diese Werkzeuge zunehmend nutzen und dass man sich deshalb auch fragen muss, welche Verantwortung zum Beispiel Entwicklerinnen und Entwickler, die solche Modelle produzieren, haben in diesem Prozess. Und auch eine große Frage, die damit einhergeht, ist diese Judgment versus Calculation Debatte, die schon Josef Weizenbaum, wo ja auch später der Preis verliehen wird, aufgeworfen hat. Und zwar, inwiefern man Maschinen überhaupt in die Verantwortung nehmen sollte, Probleme zu lösen oder Fragen zu beantworten, die fernab von rein rechnerischen Aufgaben liegen. Und dafür ist dieser Kompass ein gutes Beispiel, weil plötzlich geht das sehr einfach, dass wir auch Maschinen Fragen stellen können, die nicht rechnerisch sind. Und genau, da sollte man sich natürlich fragen, was hat das für Auswirkungen? Ja, ich glaube, Fragen vielleicht dann danach und vielleicht die nächste Person erstmal. Oder? Okay. Moment. Was ist die Frage? The last one. Also die Frage ist, ob schon eine politische Voreingenommenheit in diesen Fragen oder in diesem Test an sich vorhanden sind. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Einfach allein deshalb, weil man politische Meinungen nicht innerhalb dieser vier Achsen und innerhalb von 64 Fragen repräsentieren kann. Also natürlich ist dieser Test an sich schon politisch voreingenommen und nicht repräsentativ. Okay, dann würde ich jetzt weitergeben an die nächste Person.
Du? Ja, ich knüpfe verknüpft bei Maschinen in die Verantwortung ziehen. Ich bin Anton, ich habe die Arbeit Micromobility Revolution gemacht, die unten zu sehen ist. Bei der Arbeit habe ich versucht, mich mit dem Begriff Revolution zu beschäftigen, beziehungsweise mit der, dem Wandel der Definition dieses Begriffs über die Zeit, also von dem historisch klassischen Revolutionen, wie eben die Französische Revolution, also das Aufbegehren einer unterdrückten Bevölkerung gegen die Oppressoren, hin zu dem, was wir heute aus dem Bereich von Venture Capitalisten und eben Start-up Kultur sehr häufig in so einer Werbersprache mitbekommen. Alle neue technologische Innovation ist immer disruptive, revolutionary, und also eigentlich bekommt man den Eindruck, dass wenn dein Produkt nicht stört und revolutionär ist, dann ist es eigentlich gar nicht mehr der Rede wert. Und was mich dann natürlich hat mich fragen lassen, brauchen wir eine Revolution oder sind solche Produkte dann tatsächlich revolutionär oder nur irgendwie ja halt damit spielt diese Arbeit. Außerdem geht es um Mikromobilität. Ich habe das letzte halbe Jahr in Paris eine Residency gemacht und die Zeit da genutzt, den Begriff Revolution und den in der Werbung für Mikromobilität häufig genutzte Mikromobilitätsrevolution mit der französischen Revolution in Verbindung zu setzen und konkret nach Anzeichen für diese vermeintliche Mikromobilitätsrevolution in Paris an Orten der französischen Revolution zu suchen. Zum Begriff Mikromobilität gibt es keine genaue Definition. Ich würde behaupten, wir sind schon in der zweiten Welle von Mikromobilität. Zuerst kamen die ganzen Fahrräder aus China und heute haben wir die Roller. Wenn ich von Mikromobilität spreche, dann spreche ich eben von Dockless Sharing Vehicles, also Individualpersonenverkehr, der nicht an irgendwelche Stationen gebunden ist, sondern free-floating in der Stadt funktioniert, heute eben hauptsächlich durch Roller vertreten. Und die Stadt Paris ist interessant, weil sie eben eine der ersten Städte ist, die diese Roller erlaubt haben in Europa und auch jetzt eine der ersten, die sie wieder verboten haben. Und ich habe dann auch KI-Systeme genutzt, um eben über einen ästhetischen Weg diese beiden Begriffe Französische Revolution und Mikromobilitätsrevolution in einen Kontext zu bringen. Ob es den dann real gibt oder nicht, ist dann egal.
Genau, hier kommen schon Fragen aus dem Chat dazu. Und zwar, was passiert denn mit den ganzen verbannten E-Scootern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die so auf der Hand lag, dass selbst die Unternehmen selber sich in der Pflicht sahen, diese Frage zu beantworten. Die haben natürlich alle gesagt, ja, kein Roller wird weggeschmissen, die gehen alle halt in andere Städte und so. Und ich habe aber die Daten gescraped. Also ich habe mir Zugang zu deren API besorgt und habe dann angefangen, 3 Monate bevor die verschwunden sind in Paris, die GPS-Daten zu sammeln, um das verfolgen zu können, wo die hingehen. Und die sind zum ganz großen Teil einfach in die Banlieues von Paris verdrängt worden, weil sie dort halt nicht verboten sind. Und einige wenige sind dann auch bis nach Katar gekommen, weil, wer hätte es gedacht, die Arabischen Emirate eben als sehr wichtiger Markt für Technologieunternehmen wie Mikromobilitätsunternehmen gilt. Und dann, die wollen natürlich dort auch sich alle etablieren und keine Steuern zahlen und so.
Ja, vielleicht noch eine Frage, die damit verbunden ist. Welcher Environmental Aspect, also welcher Welchen Aspekt hat eigentlich die Umwelt, der Umweltgedanke, Umweltschutzgedanke in deiner künstlerischen Arbeit?
Der ist mir persönlich ganz wichtig bei der Arbeit. Also diese Arbeit speziell ist vielleicht nicht, da habe ich jetzt nicht den besonderen Augenmerk auf ökologische Aspekte genommen, aber grundsätzlich beschäftige ich mich seit sehr langem schon. Also es ist auch ein laufendes Forschungsprojekt. Es ist alles immer Work in Progress. Und in der Vergangenheit habe ich mich aktiv mit eben dieser grünen dieser grünen Selbstdarstellung dieser Unternehmen beschäftigt. Die habe also das deutsche Unternehmen Tier mit Sitz hier in Berlin hat als Firmenslogan "We are climate neutral". Und den haben sie schon immer. Und zu Beginn konnte man auf ihrer Webseite noch nicht mal eine Erklärung dafür finden, die das rechtfertigt, wenn man deren App öffnet, ist das allererste, mit dem man begrüßt wird, "We are climate neutral". Und inzwischen haben sie irgendwo auf ihrer Webseite so einen Subpage dafür, die dann sehr verblümt erklärt, ja, sie kaufen halt Zertifikate für die Produktion und Verbreitung dieser Roller und versuchen, die Lebensdauer dieser Roller so lange wie möglich zu halten. Ob man sich dann schon grün nennen darf?
Okay. wilder Übergang. Revolutionäre Technologien, das passt aber ganz gut. Also mein Name ist Leon-Etienne Kühr, meine Arbeit unten heißt Euclidean Sensemaking und es passt auch ganz gut, worüber ich sprechen möchte heute, und zwar nämlich über eine Technologie, die wir heute schon mehrmals gesehen haben, aber relativ wenig besprochen haben, und zwar geht es in meiner Arbeit um Text-zu-Bild-Generatoren, und wir haben heute in den Präsentationen schon ganz viele dieser Bilder irgendwie gesehen und wahrscheinlich auch ganz viele davon benutzt. Und mich als Ex-Informatiker, als ich das erste Mal gehört habe, hat natürlich besonders gefragt, wie funktioniert das denn überhaupt? Und ich war irgendwie der naiven Vorstellung unterlegen, dass man einfach irgendwie 100.000 Bilder sammelt und dazu irgendwie Texte schreibt und dann gibt man das in ein neuronales Netz und dann kommt am Ende was raus. Am Ende ist der Prozess davon ein bisschen komplizierter, aber das Datensammeln funktioniert tatsächlich ungefähr so. Und deswegen habe ich mich beschäftigt mit dem größten öffentlich zugänglichen Bilddatensatz der Gruppe Lion. Das ist ein gemeinfreies Unternehmen. Ein Unternehmen kann man nicht sagen, also es ist eine gemeinfreie Gruppe, die Non-Profit sind aus Hamburg, zumindest einige der Gründer, die restlichen Leute contributen über Discord und was man heute alles so Modernes macht. Und was die gemacht haben, ist, die haben 5 Billionen, also Englisch Billions, also 5 Milliarden Bilder aus dem Internet gescraped, was schon so eine unendlich große Zahl ist, dass man sich die nur schwer vorstellen kann. Und dann wurden diese Bilder dafür benutzt, um Stable Diffusion, also dem wohl bekanntesten und öffentlich zugänglichen Text-to-Bild-Generator zu füttern, und dann aus diesen Trainingsdaten können dann diese sehr realistischen Bilder generiert werden. Und ich war dann erstmal, wie kann das denn überhaupt funktionieren? Und habe mir diesen Prozess angeguckt, diesen Algorithmus, und der ist unendlich kompliziert und ich kann ihn hier auch gar nicht gut wiedergeben. Und habe mir dann aber doch nochmal überlegt, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und ich schaue mir erstmal nochmal die Trainingsdaten an und lese nochmal genau, was die Lion-Leute da überhaupt machen mit diesen Trainingsdaten. Und habe dann herausgefunden, dass um bessere Ergebnisse zu erzielen, filtern die Daten vorher. Wer hätte das gedacht? Aber die Filter, die sie dabei benutzen, sind sehr interessant. Denn es gibt zwei große Filtersachen, die sie machen, eine etwas kleinere. Und die größte Sache ist das wohl sogenannte ästhetische Filtern. Da haben sie eine andere künstliche Intelligenz darauf trainiert, Bilder von 1 bis 10 ästhetisch zu bewerten. Das lässt sich erstmal einfach so stehen. Und da kann man ja schon stundenlang drüber diskutieren, aber das ist tatsächlich so passiert. Und basiert wurde das auf Daten von Discord, wo Leute selber Bilder generiert haben, und dann sollten sie von 1 bis 10 bewerten. Also da sind schon KI-Schleifen sozusagen in diesem Prozess mit drin. Dann von Fotoforen und von einem Datensatz, der irgendwie ästhetische Bilder sammelt. Und das wurde dann dazu benutzt, um diesen 5 Milliarden Datensatz zu filtern, was ja schon mal eine wilde Vorstellung an sich ist. Und dann wurden diese etwas gefilterten Daten dann dazu benutzt, um bessere Ergebnisse beim Trainingsprozess zu haben. Diesen ästhetischen Filter, der Link ist da in unserer Cloud, den kann man sich angucken, da kann man sich auch selbst ästhetisch bewerten lassen. Und genau, in meiner Arbeit unten sieht man so eine Karte von den 600.000 ästhetischsten Bildern zusammengefasst. Also das ist ja ein hochdimensionaler Raum, in dem das alles stattfindet, irgendwie 768 mal 32 mal 4 Dimensionen. Und den habe ich mit Algorithmen runterkomprimiert auf 3 Dimensionen und auf 2 Dimensionen, damit man sich anschauen kann. Und dann sieht man da so schöne Klumpen, die sich so anhäufen, wo man dann ähnliche Bilder sieht. Genau, die Schlagzeile war, warum AIs Katzen lieber mögen als Hunde. Und das war, als ich beim Filtern rausgefunden habe, dass halt in diesem der ästhetischen Bilderdatensätze halt mehr Katzen drin sind als Hunde. Und das müssen Sie aber unten dann selber suchen, weil den Klumpen, wo das passiert, habe ich noch nicht gefunden. Was das heißt, ist sozusagen, wenn Sie da unten so einen Klumpen sehen, dann ist das irgendwie zusammen passende Bilder, die sozusagen von diesem Algorithmus in einem ähnlichen Ort verortet wurden, in diesem hochdimensionalen Raum. Und genau, die andere Implikation, die da noch drin steckt, ist das zweite Filtering, was da stattfindet, das ist das Not Safe for Work Filtering. Das ist hoffentlich jedem ein Begriff. Also Sachen pornografische, gewaltverherrlichende Inhalte sollen da rausgefiltert werden, damit die nicht Teil des Trainingsprozesses ist und Stable Diffusion keinen Porn generiert. Also die Open Source Community hat dieses Problem gelöst, würde ich sagen. Aber für die groß veröffentlichten Datensätze soll das natürlich nicht passieren. Und deswegen gab es einen Not Safe for Work Filter. Und der ist aber auch nicht öffentlich, also keiner weiß, wie das geht, aber es gibt Research Paper dazu, die herausgefunden haben, dass dieses neuronale Netz ist wieder ein neuronales Netz, also Maschine zu Maschine wieder, also der Mensch spielt da in dieser Verantwortungsdiffusion eine sehr kleine Rolle, der eigentlich nur schaut, ob ein Bild zu den Wörtern Sex, Gewalt, Nacktheit, Porn irgendwie eine gewisse Relation hat. Das heißt, es wird nicht mal das Bild an sich angeschaut, sondern es wird nur geschaut, hat dieses Bild etwas mit diesen Wörtern zu tun? Und das kann dann zu so lustigen Effekten führen, wie dass Trump, der irgendwie eine große Nähe zu diesen Wörtern hat, beispielsweise sehr häufig als Not Safe for Work geflaggt wird. Was man unten in der Arbeit aber auch sehen kann, wenn man oben mal den Filter Not Safe for Work anmacht, ist, dass viele der Bilder, die da als Not Safe for Work geflaggt werden, also mit einen hohen Score bekommen, häufig weibliche Filmstars sind. Das hat natürlich auch ganz schreckliche Implikationen, weil das heißt, dieser Datensatz wird auch schon verwendet, der eindeutig sozusagen die Übersexualisierung aus dem Internet so übernommen hat einfach und in den Trainingsdaten dann halt reproduziert. Was dann dazu führen kann, dass beispielsweise bei Online-Services, wenn man dann Bilder generiert und dort eine weiblich gelesene Person drauf ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das als Not Safe for Work geflaggt wird, höher ist. Was dann natürlich im Umkehrschluss bedeutet, in den nächsten Generationen, die dann wieder von KI-Bildern auch gelernt haben, sich das vielleicht sogar verstärken kann. Also diese Feedback-Effekte haben wir heute Morgen schon mal gehört. Das könnte dann natürlich, das hat alles ganz große, schlimme Implikationen, das klingt immer so negativ, aber das Gute ist ja das, dass eine Non-Profit-Organisation ist, diese Daten sammelt und die alle für uns alle zugänglich sind, wenn man eine große Grafikkarte und zu viel Zeit hat, um sich die mal anzuschauen. Weil ich nämlich glaube, dass es nicht reicht, sozusagen phänomenologisch an diese Modelle heranzutreten und einfach nur so zu gucken und zu sagen, hey, ChatGPT hat mich heute Morgen wieder bedroht oder sowas in der Richtung, sondern dass es ganz wichtig ist, sich diese Daten auch anzuschauen. Und das ist halt nur möglich, indem wir halt irgendwie Vereinfachung finden, damit wir das sehen können, Dimensionsreduktion wie diese Karte unten, auch wenn natürlich das Mapping an sich auch schon eine große Bedeutung hat, gerade Linien irgendwo auf einer Karte zu ziehen, hat noch nie ganz gut funktioniert. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, um diese hochdimensionalen Räume zu verstehen, sich denen auch so zu nähern. Zu sagen, hey, hier sind 600.000 Bilder, dann gucke ich mir die mal an, halt mit den Kräften der Informatik. Oder indem ich stichprobenartig da reinschaue. Genau, und das ist sozusagen Teil meiner Arbeit. Und ich glaube, jetzt noch vielleicht Zeit für Fragen, wenn welche da sind.
Gibt es neue Erkenntnisse oder irgendwie Erkenntnisse, die du dir erhofft hast von der Technik, die du da anwendest?
Genau, also Erkenntnis ist immer so ein bisschen schwierig, weil auch dieser Mapping-Prozess ist sozusagen halt schon sehr von mir gebiased, weil ich gebe ja da Parameter rein. Sie dürfen gerne unten mehr an diesen Slidern spielen. Das sind sozusagen verschiedene Parameter, die man da ausprobieren kann. Und plötzlich sehen die Karten ganz anders aus. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich dann versucht habe, irgendwie schöne Cluster zu bekommen. Und habe dann halt so versucht, diese Zahl zu finden, die jetzt irgendwie schöne Haufen macht für mich, damit ich die als Mensch gut verstehen kann. Und ich glaube, das wäre sozusagen meine Erkenntnis, wäre gar keine so explizite, außer die ich schon genannt habe, also Not Safe for Work und Sexismus und ästhetisches Filtern und Wasserfarbe war da das Keyword, was am stärksten war. Also wenn Sie ein ästhetisch hohes Bild haben wollen von einer KI gelesen, dann machen Sie einen Wasserfarbenfilter drüber. Dann wäre die Erkenntnis, glaube ich, sich selbst beim Analysieren dieser Daten wieder selbst zu hinterfragen und zu sagen, okay, welche Rolle spiele ich denn, wenn ich diese Karten gestalte sozusagen oder wenn ich mir diesen Datensatz angucke? Und die Frage würde ich sozusagen so auch an Sie alle weitergeben, wenn Sie ChatGPT benutzen, hinterfragen Sie auch gerne nicht mal nur die Leute, die die Modelle machen, sondern auch vielleicht, wie Sie damit interagieren, welche Fragen Sie denn stellen, wie das zustande kommt, welches Verhältnis Sie dazu explizit haben, weil ich glaube, das ist das einzige Verhältnis, was wir dazu aufbauen können, weil an die Trainingsdaten von ChatGPT kommen wir gar nicht ran. Wir können das nur uns selbst sozusagen erarbeiten. Also, oh Gott, jetzt ist es so ein Open-Source-Statement geworden, das sollte es gar nicht. Vielleicht gibt es ja noch andere Fragen.
Also ich glaube, die eine, oder vielleicht anschließend an die an Benitas Frage, ob es konkret Erkenntnisse für dich gab, die du nur durch deine ästhetische Herangehensweise oder deine ästhetische Betrachtung dieser Algorithmen, also indem du eben nicht versucht hast, auf eine technische Art und Weise herauszufinden, wie diese Algorithmen funktionieren, sondern eben dich über diese Karte, visuelle, ästhetische Karte, dem angenähert hast. Glaubst du, du hast da eine Erkenntnis machen können, die du anders nicht gemacht hättest?
Also ja, auf jeden Fall. Alleine schon dieses Not Safe for Work Beispiel hätte ich nie gefunden, weil in diesen 600.000 sehr ästhetischen Bildern mindestens 100.000 von weiblichen Stars drin sind. Natürlich kann man das mit irgendwelchen Filtern und so rausfinden. Aber noch ein ganz gutes anderes Beispiel ist, dass ich den französischen Sternekoch Paul Bocuse gefunden habe in dieser Karte und der war sehr nah an Bildern von Star Wars. Und so eine Erkenntnis sozusagen zu finden, habe ich dann nur aufdröseln können durch diese Karte, indem ich mich da so durchgesucht habe mit dem Mauszeiger. Und das ist nämlich deswegen so, dass in Amerika, in Disney World, ein Restaurant eröffnet wurde zum Film Ratatouille, wo Paul Bocuse gekocht hat. Und Disney hat Star Wars gekauft und deswegen sind Bilder von Star Wars ganz nah an diesem französischen Sternekoch. Und was dann dazu führt, dass im Umkehrschluss, wenn ich mit Stable Diffusion Bilder von Star Wars generiere, ist da wahrscheinlich ein ganz bisschen Paul Bocuse drin. Und solche Relationen sozusagen jetzt in einer Tabelle, also was ja die Alternativform wäre oder in so einer Datenform zu finden, ist einfach unmöglich, weil wir reden da über irgendwie zwar nur irgendwie 50.000 Bilder, die da Star Wars betreffen, etc., aber diese Verbindung zu machen zu Paul Bocuse jetzt irgendwie sich, die würde man einfach so nicht wahrnehmen. Aber sobald man mit dem Mauszeiger drüber fährt und sich wundert, warum da dieser französische Sternekoch auftaucht, neben Darth Vader, und man dann auf einmal diese visuelle Brücke schlagen kann und dann so nach oben geht und dann sieht man so Ratatouille und dann sieht man Disney World und dann auf einmal merkt man, ah, okay, da kommt diese Relation her. Und das Tolle daran ist, dass man die, wenn man Bilder generiert, nie sehen würde. Also man würde diese 0,3% Paul Bocuse, die in jedem Star Wars Bild drin sind, die kann man anders gar nicht erfahren, glaube ich. Genau, ich glaube, das wäre ein Beispiel.
Ja. Gerade so eine Erfahrung hinten dran, die auch mit diesem Stable Diffusion und Bildgenerierung. Ich hatte heute Morgen ja einen Vortrag gehalten, habe versucht, eine Titelfolie zu machen, die letztlich mit dem Prompt Making Money with Artificial Intelligence. Das Interessante war, dass es waren nicht explizit pornografische Bilder, die dabei rauskamen, aber Stable Diffusion hat ziemlich drauf bestanden, da Frauenbilder mit einem gewissen Sexappeal da rein zu produzieren. Und das ist sicherlich nichts, was man mit einem Not Safe for Work Filter wirklich kriegen würde, weil das so in dieser Grauzone, die irgendwo so unterschwellig wirkt, die aber noch nicht explizites Porno ist. Und das waren sicherlich weit mehr Bilder, als ich mit irgendwelchen anderen Sachen bekommen habe.
Vielleicht will ich ganz kurz noch darauf antworten. Ich gehe also ganz sicher davon aus, weil ich ja erzählt habe, wo diese ästhetischen Trainingsdaten herkommen für diesen Aesthetic Predictor, dass da eine männliche Mehrheitsgesellschaft daran unfreiwillig daran gearbeitet hat, das so zu beeinflussen, was wir alle ganz dringend hinterfragen sollten. Ich würde dann jetzt weiterleiten, und zwar nämlich gerade zu diesem Verhältnis von Text zu Bild passt Tings Arbeit sehr gut dazu. Und ich glaube, meine Zeit ist auch vorbei.
I'm sorry, I have to speak in English, but I could try to continue answering the question. My name is Ting. I did a lot of postcards, like with beach images. That's basically it. And yep, yeah. The thing is that we
Firstly, I want to mention something called embedding space, which you like really briefly talked about it. Embedding space was something that we both came across really interested on, which has the certain of combining both text and image, which is the model CLIP. Like most of the current image generation model regarding Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion were all based on CLIP or OpenCLIP, the open source version where they're trying to imitate CLIP. CLIP makes it possible to have a combination between text and image. They both became digitalized, so to say. And by having text and image digitalized, we sort of discover a certain possibilities of calculating distance, because now each text has a certain location or position in this high dimensional space. And what happened is that there is different texts have, or we say vector, in like this is a, we project it into a two-dimensional space. So as you can see, each text has a certain position, and different combinations of keywords also have a shorter or longer related distance to it. And that's why some of the text might appear more similar to other text, like we could see in my work here. So that's why I started to use the idea of generating speech based on all these different clusters of words. Like if we talk about ice, temperature, there has a certain higher correlation or shorter distance. And that's how I was trying to pinpoint the physical location with the imaginary location together. My initial idea to work with beach was actually because beach is such an interesting image that in the European context, it's only until 17th century that people go to the beach. Before, it was always having a certain idea of monstrous, like myth, and mysterious land, but it was the Enlightenment that forced people to go to the beach as a travel destination. But what comes in the end is that with the application of mass tourism, we sort of fabricated or we started working on landforming different beach, and it ended up having similar aesthetic qualities with like beautiful sky, sunset, white sand, everywhere. Everywhere you go to the beach, it all looks kind of similar. And that's why I was thinking about making this kind of imaginary location of the beach which you could travel, but it's actually not there. And this kind of similarity with the physical or reality locations that you make associated with beach kind of really are the exact pinpoint that I want to play around with.
So that concludes me.
Questions?
Ting, how do you select your generated images in the end? Are there certain characteristics that make you choose them? Also, wie wählst du die Bilder aus, die du letztendlich auf die Postkarten druckst oder in deinen Videoarbeiten verwendest? Und gibt es da besondere Eigenschaften?
So my workflow started with scraping a lot of images on Flickr, Instagram, or wherever, and then do like image recognition model to get a lot of text related to the beach, and then make combinations out of it, and then do embedding space, and generate like a prompt for Stable Diffusion. But the quality I mostly like to choose from is this kind of image that has the texture or the attribute of what people typically think of beach looks like, but at the same time have a certain little bit hint of weirdness. And that's kind of like the visual point of breaking out or like poking through the hallucination of where this might actually be. So that's kind of like my selection of images.
I think in general it is the focus on the embedding spaces, also die Einbettungsräume, die, dass wir versuchen, die zu erschließen. Ihr habt ein paar Umwege gerade gesehen. Also du machst es über Filteralgorithmen eigentlich, um in diese Einbettungsräume reinzugehen, bei denen wir einfach nicht verstehen können, wie sich diese Bedeutungsvektoren, wie sich die bilden innerhalb dieser, also insbesondere in Worteinbettungsräumen mit neuronalen Einbettungen. Und die Rolle, die diese Einbettungsräume inzwischen in sozialen Medien und in der Netzwerkstruktur überhaupt spielt, die ist in den letzten 2-3 Jahren immens gestiegen. Und deswegen ist es auch wichtig zu versuchen, die auf verschiedenen, auch auf ästhetischen, eben durch die mediale Repräsentation zu erschließen. Das bedeutet nämlich, die Content Moderation Systeme, war vorhin im Chat eine Frage, Content Moderation Systeme sind mehr und mehr mit KI-Komponenten, also mit Sprachmodellen, mit großen Sprachmodellen auch ausgestattet. Auch wenn man die Geschichte des PageRank-Algorithmus sieht, wie er sich in den letzten 2-3 Jahren verändert hat, den Google-Algorithmus Newsfeed von Facebook. Das bedeutet, die Algorithmen, die wir eigentlich davor verwendet haben, um die Netzwerkstruktur zu manipulieren, die Internetnetzwerkstruktur in verschiedenen Ebenen, die bildet mehr und mehr die Struktur selbst ab. Also das heißt, die Wege, die wir gehen können, wenn wir kommunizieren über Social Media, die ist mehr und mehr durch diese Sprachmodelle jetzt, also die NLP-Modelle, ist die beeinflusst. Und in dem Sinne ist das Spiel, das mehr oder weniger auch Benita gespielt hat, oder du, mit den Skalen. Das Interessante ist, wenn man die gleichen Modelle benutzt, die davor zur Manipulation der Netzwerke benutzt werden, wir sprechen ja nicht nur von KI, auch von Markov-Modellen oder traditionellen Worteinbettungsmethoden, wenn man die benutzt, um Texte zu generieren, dann verändert man die Netzwerkstruktur selbst. Natürlich nicht die Nodes, aber die Struktur selbst. Und das ist das ist ein interessantes Spiel, das in fast allen Arbeiten hier auch auftaucht, auch in deiner. Auch wenn es ein Absurdum ist, auch den politischen Kompass einfach natürlich zu nutzen, aber dennoch hat er eine 100-jährige Geschichte der war im Einsatz. Seit der Nachkriegszeit bis heute sind diese Matrizen benutzt worden und die sind in Strukturen eingegangen. Hast du eine Frage oder nicht? Dann gehen wir mal. Kann ich noch ganz kurz? Ein interessantes Beispiel zu dem Propagandabot. Die Anfänge dieses Propagandabots von Benita hat sie einfach in Markov-Modelle geschrieben. Und hat über diese Markov-Modelle, hat von Schwurblern, von Xavier Naidoo, von Wendler und so weiter, Texte gescraped, hat die wieder generieren lassen von Markov-Bots. Und die haben eine Sprache generiert, die innerhalb von Telegram-Kanälen in ihrer absoluten Fehlerhaftigkeit akzeptiert worden ist. Und es wurde kommuniziert mit denen. Und das ist natürlich jetzt, und dann ist es weitergegangen, dann kam GPT-2 raus, GPT-3 und es ist weiter und weiter und weiter gegangen. Und natürlich kann man jetzt, wenn man das aus dem Kontext herausreißt, ist die Sprache viel einfacher zu verstehen und man glaubt, man spricht mit einem Menschen, man kommuniziert mit einem Menschen, wenn man damit kommuniziert, aber wenn man den Kontext enger setzt, also gerade in den Diskussionen um Corona, wo es eine ganz eigene Sprache sich entwickelt hat daraus, und sobald man den enger setzt, kann man mit ganz einfachen Methoden eigentlich, mit ganz einfachen Sprachgeneratoren, Markov-Generatoren, Markov-Ketten kommunizieren, wie das, was uns eigentlich damals schon Joseph Weizenbaum gezeigt hat. Also im Endeffekt nichts anderes.
Ja, es gibt eine Frage aus. Noch eine Frage an Ting aus dem Chat. Und zwar, ich stelle die kurz auf Deutsch. Die Grundlage dieser Arbeit sind ja Bilder im Netz. Könnte auch gesagt werden, dass diese Bilder die Lieblingsstrände von Menschen sind, die gern Bilder ins Netz stellen. Also ist, ja.
I forgot to explain that part. Yeah, it's really important, like when I was working on embedding space, because this is the glove data, which is done by Stanford University. And it's super, you could easily, because I start with the text beach, and then you will ended up always seeing text like Florida or Miami. I mean, it's all the data that was trained like in a certain US biased, and everyone knows that. And that's kind of like one of the issue that I was trying to address, because people still take photo of bad looking beach, but most of the image you saw online regarding beach is always this beautiful white sand. So that's kind of like the idea was trying to play around with making this kind of super cheesy postcard, because you see these super cheesy postcards everywhere, and that's the image people want to ingrain into your mind, that beach should look like this. And this kind of ideology became a collective consciousness inside image generating model. Everyone has their imagination or like interpretation of what beach might look like, and that were like in a more metaphorical way being trained or being collected and then being processed in this model in order to get it to spit out like a collective understanding or imagination of what a beach would look like. So that's one of my idea.
The aesthetic score.
Aesthetic score.
Hi. Okay, so my name is Pedro, and I'm working with mainly with sound and computer music. So in this project, like we were like, the original like call was like, how can we find like aesthetics in the cyberpiece technology? So my approach was like going directly with the machine learning, or we have like these old technologies like Siri and Alexa, and now OpenAI Whisper. So for me, what I started to do is like try to make an inquiry how the system works, and personally, I have a huge interest in like noise and like in terms of like information theory, and also like in music aesthetics and this kind of stuff. So in my approach, what I decided to do is to start to find like processes like how computers understand like sound, like how is like sound being digitalized and then like separated, analyzed, and then like transformed through, to words and then to text and so on. But because of this interest I had with sound and text, with sound and numbers, I decided to step in the first stage of this. So I'm working mainly with the descriptors of sound, like, and analyzing the data. And for me, what I was trying to do, it's like, if we can't find different ways of separate the audio information, maybe we can find new aesthetics to create different kind of sounds that we haven't heard before. So like, as we see here, it's like, there's the voice, then it goes like for a process of dithering. But for me, it's dithering is like a process when you insert like normally white noise in graphics to have like more information so you can work. I mean, kind of. So I inserted dithering, and then I did like a feature extraction. And then when I have like the discrete elements of the audio sound, I apply different processes for reorganization, trying to find new possibilities for sound creation. So what you can see downstairs is you can press the buttons and you will see like some of the experiments and the results from this. Like naturally, it's very noisy, the result. It's like different, the separations of the sound. And I'm still discovering like its own like possibilities. It's like, for me, it's like pretty noisy, it's pretty chaotic. But in a way, for me now, the work, it's like, how can you reorganize them in order to find like the inner beauty of it in a personal or different way? And Christian says about like machine listening. Machine listening is like the process in which like the computer analyzes the data. So it's like there's the different ways you can understand audio. Like for example, in music, you can like have like the information of the beat, the music it's being played, or the pitches, or even like, I mean, nowadays it's like you can find like all different kind of audio descriptors that you can like later train machine learning processes to start like making different kind of separations. So yeah, like the one algorithm I'm using is like called like non-negative matrix factorization, which is basically trying to find similarities between like analyzing the audio spectrum. So for example, if we see that one that is from a lecture for this one, you can see like what he, yeah, that one. It's like, like you have the original sound and you have the final sound, but these two are they come from the, I mean, it's like the division of the original sound. So in this case, it's like two. They are like, there's some kind of similar to like similar, but they are like in kind of negative. And what I did in my process is like I divided the original sounds of a recording into like 24 different small pieces that then I would rearrange in like different ways. And yeah, questions? Maybe. downstairs? Yeah. Yeah, well, I can play well. Maybe amplify with the microphone. Let me see. Yeah, well, kind of.
Yeah, I think I would continue. And yeah, thanks, Pedro, for that beautiful sound. And yeah, I think I would like to talk about a lot. Hello? Yeah, a lot of what exists around us and like we don't really feel it with our senses like directly. And in context of like nature or like other species that kind of also coexist with us and cohabit the planet, and how does the intervention that we do kind of also affects or other beings also have to adopt to it. And I think like a lot of the things that we generate has to be in a certain language to understand. Like what Pedro was just sharing with us was a lot of understanding through the sound. Like we were try to decode the data in a certain way that we understand through a language. So I think this was something that really interested me to dig further into, further into understanding the physical space that we inhabit and how do we navigate in this space. So this was something that here you can see down. Where I started looking around for like some plants, and it's more like they come actually from tropics. Like generally, the origin of these plants are from South America and Africa. And when they are displaced, and they need a kind of survival or the control in some other space. So it's basically in the freezer that you see up. It's like I put them in the freezer because they needed to be in a cold place. But at the same time, they also needed warmth in the freezer. So I put the projector, and the function of the projector was actually not to project, but to emit the light that it does so that it can heat up. So it's basically giving them a perfect habitat that they need to be in. But I think sometimes the way we interact with technology is a lot like this. In the first place, when we create a problem ourselves and then we try to solve it with another something, and basically it's a loop. Yeah. So, I mean, I would be really happy if we just put them out of the freezer and keep them. Yeah. But anyway, so I think I would... I would like to rather probably go around here a bit and fetch for some sounds and hear that what exists and see if we can find something. I mean, I'm pretty curious about it myself, so for next couple of minutes I'll just look for some things that exist around the room, but probably we don't necessarily see them.
I think I'll start from here. And then I go to pig probably. That's a mobile phone. That's a laptop plus mobile phone, probably. Yeah, and maybe we can see this machine here. That's a screen. Set the button. Okay, that's the power. Yeah, so I think, yeah, I mean, this is it, kind of, and probably, yeah, we can continue.
Also wie ihr sehen könnt, geht es bei uns viel um die Interpretation der Zeichen, wenn wir versuchen, sie loszulösen von den Wirtschaftstechnik-Relationen oder den Militärtechnik-Zusammenhängen, in die sie stecken, woraus sie auch entwickelt werden. Ganz eben, klar, weil für eine ästhetische Erfahrung wir irgendwie schaffen müssen, die Zeichen aus der Maschine in die phänomenale Welt zu bringen, also auf die sinnliche Ebene zu bringen, um damit arbeiten zu können. Also das macht eine ästhetische Erfahrung aus und in diesem Sinne agieren wir auch. Wenn man sich fragt, was unsere Arbeiten manche fokussieren ja gar nicht direkt auf Cyberkriegsführung oder auf Cyberkrieg in dem Sinne, wie wir ein Bild davon haben, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wirklich in den letzten 20 Jahren die Entwicklung, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Pedro schaue, die Entwicklung von Machine Listening, die ist in den letzten 20 Jahren, hat sich die entwickelt aus zahlreichen, ich glaube im militärischen Jargon, vielleicht auch irgendwo privatmarktwirtschaftlichen, bedeutet das Spin-In- und Spin-Off-Effekten. Also das heißt, Entwicklungen, die in das Militär, also die aus der privaten Marktwirtschaft ins Militär übergehen und natürlich aus dem militärischen zurück ins Private übergehen. Und zum Beispiel jetzt, was wir sehen, wenn wir beim Machine Listening über die neuesten Erkenntnisse von OpenAI Whisper, wenn wir diese Systeme benutzen, oder die letzten Jahre davor Siri und Alexa, dann haben wir auch damals bei den Snowden-Leaks ganz viele in Intercept, sind die immer noch abrufbar. Die einzelnen Leaks zu den Erkenntnissen, wie NSA versucht hat, eben aus natürlicher Sprache, aus Luft mehr oder weniger, einfach Text zu generieren, wie sie das geschafft haben mit den damaligen Methoden. Das waren die absurdesten Methoden wie Bilderkennungsalgorithmen über Kamerasysteme, die sie getrackt haben, Chipstüten zu filmen und anhand der Vibrationen zu erkennen, was die Personen in diesem Raum gesprochen haben. Und es gibt viele, viele interessante Papers, die wir vielleicht auch verlinken können, die gerade im Bereich des Machine Listening, aber auch in den anderen Bereichen, wo man ganz gut diese Spin-In- und Spin-Off-Effekte auch in der Infrastruktur sozialer Netzwerke vor allen Dingen, wo man die herauslesen kann. Also das heißt, Cyberkrieg wird immer in ziviler Infrastruktur geführt und wird auch immer mit zivilen Technologien geführt, so wie umgekehrt Krieg geführt wird. Dann. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr... Möchtet ihr jemand das noch Frage? Du hast noch was? Ein Auto?
chat. Wir haben noch so 1-2 Minuten Zeit für Fragen, für Kommentare. Haben wir was hier aus dem Raum noch? Oder online? Auch nicht? Das ist nicht.
Unter groundzerokmde findet ihr die, unsere Veröffentlichungen, unsere auch teilweise Forschungspapers, aber auch künstlerischen Arbeiten, die wir damit machen. Einen habe ich noch vergessen, Georg Drogemann, der hat damals vor 20 Jahren den Fachbereich der experimentellen Informatik gegründet. Der konnte heute aber leider nicht mehr dabei sein. Unser Professor. Ein Doktorvater. Hä? Und Konrad kann nicht dabei sein, habe ich auch vergessen. Genau, der mit Kiel zusammen die Arbeit gemacht hat. Konrad Weise. Okay.
Ja.